Wenn der Sohn euch frei macht, so seid ihr wirklich frei. Ich weiss nicht, wie es euch geht mit dem Bibellesen. Ich persönlich erlebe es immer wieder, dass ich über einen Vers oder eine Stelle oder eine Aussage wie drüber stolpere, wo ich vielleicht irritiert bin, wo mich etwas berührt, wo mich etwas zum Nachdenken anregt. Wenn der Sohn euch frei macht, so seid ihr wirklich frei. Mit dem Vers ist es mir ein bisschen gegangen, wie wenn ich manchmal im Wald unterwegs bin und ein bisschen durchs Unterholz durchstreife und am Abend nachher von den Socken muss so die kleinen Klettpflänzchen wieder wegmachen. Irgendwie wiederhöken. Da hat sich etwas festgemacht an mir. Ich möchte darum heute Morgen ein paar Gedanken mit euch teilen zum Thema Freiheit. Freiheit aus biblischer Sicht. Warum war es der Vers, der mir nachgegangen ist? Ich vermute, dass es stark damit zusammenhängt, dass ich persönlich mich immer wieder fest nach mehr Freiheit sehne. Oder umgekehrt formuliert, dass ich mich selber auch immer wieder als unfrei erlebe, gefangen in gewissen Muster innen. Zum Beispiel auch gefangen in gewissen Charakterzügen, mein Perfektionismus, der mir immer wieder in den Weg kommt, wo ich merke, die vielen Ansprüche, Erwartungen, Regeln, die engen mich ein letztlich. Ein anderer Bereich, wo ich mich oft unfrei fühle, ist das Essen, wo zwischen dem Genuss und der Gier manchmal ganz ein kleiner Grad ist und wo es mir schwerfällt, Mass zu halten. Oder das Vergleichen ist auch so ein Bereich. Ich spüre eigentlich ganz genau, dass mich das förmlich einkerkert, wenn ich mich dauernd mit anderen vergleiche und dennoch tappe ich immer wieder in die Falle. Ein letzter Bereich, wo mir in der Vorbereitung in den Sinn kam, ist das Geld, die Aktionen, die Schnäppchen. Die versprechen uns ja auch eine vermeintliche Freiheit. Wenn wir Geld sparen können, haben wir mehr Geld für etwas anderes uns zu leisten. Und zugleich merke ich, dass das Geld mich manchmal förmlich beherrschen kann und dass ich nachher mich wahnsinnig ärgern kann, wenn ich eine Aktion verpasst habe. Wenn der Sohn euch frei macht, so seid ihr wirklich frei. Mich würde es kurz interessieren, welche Begriffe, welche Wörter, Bilder, dir persönlich mit dem Begriff Freiheit assoziieren. Einfach so ein paar Nennungen. Wie würdet ihr Freiheit definieren? Ein grosses Wort. Adler, Vögel, genau. Wo so einen Geschmack von Freiheit hinterlässt. Eine Taube, das ist ähnlich, genau. Was gehört sonst noch zur Freiheit? Nicht arbeiten, genau. Gut. Ich habe mir die Frage auch gestellt und ich habe sie nicht nur mir selber gestellt, sondern auch ein paar Freunde und Leute aus meiner Familie. Und zwar habe ich sie per Mail angefragt. Die erste Frage, die ich gefragt habe, ist, was bedeutet Freiheit? Wie würdet ihr Freiheit definieren? Und ich habe die folgenden Rückmeldungen bekommen. Freiheit bedeutet frei sein von fremden Einflüssen. Die Möglichkeit zur Selbstbestimmung oder zumindest Mitbestimmung. Frei sein eben entbunden von täglichen, alltäglichen Verpflichtungen, frei sein in meinem eigenen Willen, können Ja oder Nein sagen, wie es Wikipedia ja auch vorschlägt, ohne Druck von aussen, also Wahlmöglichkeiten zu haben, selbstständig können denken, frei sein von Zeitdruck. Und jemand hat auch gesagt, wenn ich versöhnt lebe, wenn ich Versöhnung kann leben, fühle ich mich frei. Eine zweite Frage, die mich interessiert hat, war, ja, wann fühlst du dich frei? Was sind letztlich die Momente, wo sich die Freiheit in deinem Leben manifestiert, zeigt? Wenn niemand etwas von mir will, war eine Antwort. Oder wenn ich ganz nah bei mir selber bin. Der nächste Punkt finde ich sehr spannend. Wenn ich mehr meiner wirklichen Identität bewusst bin. Wenn mich eben nicht kümmert, was andere über mich sagen, wenn ich mich sicher und aufgehoben fühlen in der Welt. Ganz praktisch, wenn ich barfuß laufe, mich unter Wasser befinde, zum Beispiel beim Tauchen. Oder dann auch, wenn ich mich als Teil von etwas Größerem erfahre, wenn ich noch bei Gott bin, etwas von seiner Welt spüre. Spannend denke ich mir, dass mir kommt so ein bisschen vor, wie wenn es so einen Konsens gibt. Also es gibt so ein gemeinsames Empfinden von Freiheit, weil das sind ganz verschiedene Leute, die sich hier geäussert haben. Und gleich dann auch wieder ganz individuelle Nuancen oder Färbungen. Als nächsten Schritt habe ich gefunden, jetzt muss ich mal in unsere Bundesverfassung schauen. Wir haben zwar noch nicht 1. August, aber in der Schweizerischen Bundesverfassung da steht doch einiges zum Thema Freiheit. Ich habe gestaunt, schon nur in der Präambel, also in dem Vorwort, wird das Wort frei oder Freiheit 3-mal genannt. Und das ist ein relativ kurzer Einleitungstext. Und wenn man dann weiter schaut, bei den Grundrechten, im Kapitel von den Grundrechten, wird der Freiheit mehr als 2 Artikel gewidmet. 12. Mehr als 12 Artikel. Zum Beispiel, ich habe ein paar Sachen aufgeführt, wir haben das Recht als Schweizerinnen und Schweizer auf persönliche Freiheit, auf Glaubens- und Gewissensfreiheit, auf Meinungs- und Informationsfreiheit, Medienfreiheit, Sprachenfreiheit, Niederlassungsfreiheit. Ich habe gestaunt. Wir haben das Recht auf diese Freiheit. Und plötzlich ist mir bewusst geworden, es könnte auch anders sein. Wir könnten das Recht auch nicht haben. So wie es ganz vielen Menschen ja geht auf dieser Welt, wo dieser Möglichkeitsspielraum, diese Wahl und auch der Schutz von Freiheit nicht zur Verfügung steht. Und ich vermute, dass uns viele Freiheiten auch zu einer Selbstverständlichkeit sind geworden, wo wir uns gar nicht bewusst sind, was für ein Privileg das wir haben. Unser Selbstverständnis ist irgendwie ganz fest verbunden mit dem Recht auf Freiheit. Darum vermute ich, dass wenn Jesus da würde Predigt halten über Freiheit, so wie er es damals bei den Juden im Tempel gemacht hat, im Johannes 8, 31 bis 33, lesen wir das, dass wir vielleicht ähnlich irritiert würden reagieren wie die Juden. Dort steht nämlich im Johannes 8, 31 bis 33, da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Es sind also nicht Ungläubige gewesen, sondern solche, die ihn schon kennt und gern hatten. Ihr seid erst dann wirklich meine Jünger, wenn ihr an dem festhaltet, was ich euch gesagt habe. Dann werdet ihr selbst die Wahrheit erfahren und diese Wahrheit wird euch frei machen. Voller Unverständnis entgegneten sie, aber wir sind doch Nachkommen Abrahams. Wir waren noch nie Sklaven von irgendjemandem. Wie kannst du da sagen, dass wir frei werden sollen? Die Juden haben offensichtlich mit dieser Botschaft nicht so viel anfangen können. Und wir mit unserer Bundesverfassung oder auch die Amerikaner mit ihrer Freiheitsstatue würden wahrscheinlich ähnlich argumentieren. Warum sollten wir Befreiung nötig haben? Wie kannst du da sagen, dass wir frei werden müssen? Da gibt es offensichtlich eine Diskrepanz zwischen unserer menschlichen Sichtweise und dem, wie die Bibel das Thema Freiheit anschaut oder uns auch als Menschen betrachtet. Warum ist Befreiung nötig? In der Bibel ist die Ausgangslage, dass wir Menschen unfrei sind. Dass wir gefangen sind in uns selber manchmal, vor allem aber in Sünde und im Tod. Und dass der Mensch sich nicht mag, kann selber befreien. Also, dass sie über sich selber frei verfügen, sich selber frei verwirklichen, das ist aus der Sicht der Bibel eine Illusion. Wir können uns nicht selber befreien. Und darum ist es naheliegend, dass schon im Alten Testament der Messias als ein Befreier ist verheißen worden. Das hat man in Aussicht gestellt bekommen, den Gefangenen die Freiheit zu verkünden. Um das hat es bei dem Messias sollen gehen, lesen wir im Jesaja 61, 1. Die Juden hatten eine Vorstellung gehabt, wie die Befreiung müsste vor sich gehen. Sie haben sich einen Herrscher vorgestellt, einen Machthaber, einen Staatsmann, der mit politischem Geschick und militärischer Macht die Freiheit würde gewährleisten. Und es hat auch diverse so Freiheitsbewegungen gegeben, die religiös begründet sind, also zum Beispiel Zeloten oder Makkabäer, die mit Gewalt die Freiheit auch haben wollen erzwingen. Aufstände haben gemacht gegen die Obrigkeit. Also das Bild der Wartung von dem Befreier, das war eigentlich klar für die Juden. Und dann kommt Jesus und dann wird es relativ irritierend. Jesus ist, könnte man sagen, ein Paradoxe, ein enttäuschender Messias für die Juden. In Philipper 2,7 steht, er ließ sich knechten, um uns zu befreien. Da ist irgendetwas quer, knechten, um zu befreien. Jesus hat die Erwartungen vom Volk enttäuscht, hat Irritation ausgelöst. Mit seiner Botschaft von der Liebe, von der Versöhnung, vom Frieden, ist er angeeckt. Er hat nicht ins Konzept gepasst von den Leuten. Und ihr wisst, es ist so weit gegangen, dass sie ihn loswerden wollten, bis an den Tod am Kreuz. Ich habe ein spannendes Detail noch gefunden im Zusammenhang mit der Situation, wo der Pilatus Jesus eigentlich würde gerne freigeben während dem Prozess und dem Volk anbietet. Er würde jemanden freilassen, begnadigen. Und das Volk entscheidet sich ja nicht für Jesus, sondern eben gegen ihn und dafür für den Barabbas. Und der Barabbas war genau so ein Freiheitskämpfer. Er war im Gefängnis und zum Tod verurteilt, weil er einen Aufstand gemacht hat, weil er eben mit Gewalt den Frieden auch herstellen wollte. Also das wird so deutlich, sie haben den gewählt, der in ihr Konzept passt. Jesus ist gestorben. Wir wissen aber, dass er auch auferstanden ist. Und auch das ist halt wieder ein bisschen irritierend, dass eine scheinbare Niederlage zum Befreiungsschlag für die ganze Menschheit wird. Eine scheinbare Niederlage wird zum Sieg. Jesus zahlt am Kreuz für unsere Sünde und ermöglicht uns den Zugang zu Gott. Wir können sagen, dass im Tod und in der Auferstehung, in dieser Erlösung von Jesus, er uns wie heim zum Vater führt. Und es gibt eine Stelle im Galaterbrief, wo der Durchbruch, der Befreiungsschlag und auch die Bedeutung, was das heisst, nämlich, dass wir die Möglichkeit haben, befreit zu leben und als Kind von Gott zu leben, gut beschreibt. Das ist im Galaterbrief, im Kapitel 4, die Verse 4 bis 6. Doch als der festgesetzte Zeitpunkt da war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, um uns aus der Gefangenschaft des Gesetzes freizukaufen und als seine Kinder anzunehmen. Und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, sodass ihr zu Gott nun, lieber Vater, Abba, Vater, sagen könnt. Jetzt seid ihr keine Diener mehr, sondern Kinder Gottes. Und als seinen Kindern gehört euch alles, was ihm gehört. Jetzt seid ihr keine Diener mehr, sondern Kinder Gottes. Jesus ist angeeckt mit seiner Botschaft, mit seinem Lebenswandel, mit seinen Vorstellungen und mit seinen unkonventionellen Forderungen. Er hat irritiert. Und spannend ist, dass die Freiheit, die er uns dazu befreit, auch ein bisschen irritierend ist. Vielleicht manchmal sogar unseren Widerstand weckt. Ich würde sagen, es ist eine paradoxe Freiheit, ein bisschen eine unlogische Freiheit, die mit unserem Verständnis von Unabhängigkeit oder Selbstbestimmung nicht so nah ist oder nicht so eins ist. Warum sage ich das? Paradoxe Freiheit. Ja, drei Aspekte, die mir wichtig sind worden. Die Freiheit, wie Jesus sie uns bringt und verspricht, ist ein Geschenk. Etwas, wo wir nicht darauf pochen können, wo wir nicht erarbeiten oder verdienen können. Es ist ein Geschenk und eine Gnade, nicht ein Recht. In Markus 8, 34 bis 35 steht, denn wer sein Leben erhalten will, der wird verlieren. Wer darauf pocht, der verliert es. Wer aber sein Leben oder vielleicht auch seine Freiheit verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Ein zweiter Aspekt ist, dass die Freiheit eine Einwilligung in die Abhängigkeit von Gott voraussetzt. Einwilligung, mein Wille in Gottes Wille hinein integrieren, ihm unterordnen. Der Freie gehört dem, der ihn befreit hat. Das ist auch wieder ein bisschen schwierig. Frei sein und zugleich Besitz sein, das erzeugt zumindest bei mir eine Spannung. Im 1. Korinther 3, 23 steht, alles gehört euch, das klingt gut, aber ihr gehört Christus. Und der dritte Aspekt, Freiheit als eine Verpflichtung. Freiheit als eine Verpflichtung zur Liebe, zum Gehorsam. Im Römer 6, 8, Paulus ist ja bekannt für seine klaren Worte, ist es folgendermaßen beschrieben, ihr seid vom Sklavendienst der Sünde befreit und als Sklaven in den Dienst der Gerechtigkeit gestellt. Das heißt, in den Dienst des Guten, das Gott will. Vom Regen in die Traufe? Fragezeichen. Wir können es noch mal ein bisschen verkürzt sagen, die paradoxe Freiheit, die Jesus hier verkündet und uns einlädt und möchte schmackhaft machen, heisst eigentlich, wir müssen demütig und dankbar sein. Wir sind gefordert in der Hingabe und im Gottesdienst. Und wenn wir uns jetzt fragen, ob sich das so nach Freiheit anfühlt, dann wird sich wahrscheinlich so der Egoist in uns innen, findet das ein bisschen unlogisch oder unvernünftig. Ich habe gemerkt, und zu dem Schluss bin ich so ein bisschen gekommen, das ist einmal mehr für mich ein Hinweis, wie das Evangelium einfach ein Geheimnis ist. Gesetzmäßigkeiten, die Jesus uns ans Herz legt, die müssen genau dort, eben beim Herz, auch ankommen, verstanden und erfahren werden, weil unser Kopf, unser Verstand, das stellt sich manchmal ein bisschen quer. Ich habe hier noch ein Bild gefunden im Internet mit dem Herz, das das Hirn an die Hand nimmt. Das Geheimnis des Evangeliums muss sich unserem Herzen offenbaren, weil der Verstand es nicht begreifen kann. Ich habe gesagt, dass die Erlösung durch Jesus ein Befreiungsschlag war. Da ist etwas passiert in der Geschichte der Menschheit, das einmalig war und kolossale Auswirkungen hatte. Auf einen Schlag sind wir befreit worden von Sünde, Versagen und Schuld. Und das Wort Schlag passt eigentlich sehr gut, wenn wir auch daran denken, dass Jesus an das Kreuz ist genagelt wurde. Er ist an das Kreuz geschlagen worden. Befreiungsschlag. Er hat damals etwas vollbracht und das ist unwiderruflich. Was dann passiert ist, hat seitdem Konsequenzen und Auswirkungen. Das ist gültig bis zum heutigen Tag. Seine Güte, seine Vergebung, die stehen uns jeden Tag neu zur Verfügung. Gott hat dort seinen Teil beigetragen und jetzt sind wir gefragt. Gott, ich würde das mal wagen zu behaupten, er mutet uns eine unlogische Freiheit an und lässt uns eben zu einem Lernprozess sein. Also die Freiheit aus biblischer Sicht ist nicht nur ein Befreiungsschlag, sondern es ist ein Prozess, wir können lernen, in Freiheit zu leben. Und ich habe hier ein paar Punkte zusammengetragen, was das bedeuten könnte oder was Zutaten sind von dieser Freiheit. Ein bisschen wie eine Anleitung zur Freiheit. Ein erster Punkt ist die Abkehr von der Sünde. Dort ist die Bibel ganz klar. Wir sind ja nicht gefeit. Es ist nicht so, dass wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dass wir eben alles im Griff haben oder einfach nur heilig sind. Aber die Bibel sagt im Römer 6, 12, lasst die Sünde nicht euer Leben beherrschen. Gebt ihrem Drängen nicht nach. Wir sind aufgefordert, wach zu bleiben, uns immer wieder zu distanzieren. Ein zweiter Aspekt ist die Unterordnung. Auch so ein schönes Wort. Unterordnung unter Gottes Willen, dein Wille geschehe. Matthäus 6, 10. Ein nächster Aspekt, der mich wichtig dünkt, ist die Verabschiedung vom Leistungsdenken. Das ist auch so eine Falle. Wir haben immer wieder die Tendenz, uns selber zu erlösen. Es kommt nicht auf den Willen und die Anstrengung des Menschen an, sondern einzig auf Gott und sein Erbarmen. Wir sind von ihm abhängig, sagt da der Römer 9, 16. Bereitschaft zum Hören, Lehren, gehorsam sein, das wird zusammengefasst im Johannes 3, 30, wo es heisst, Christus muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Wir sind herausgefordert, in dem Unterwegssein, in dem Wachsen in Jesus ähnlicher zu werden. Und das gehört zu einem Leben in Freiheit. Dann die Unabhängigkeit vom Urteil von anderen. Ich finde es spannend, dass die Bibel so viele psychologische Themen hat. Das fasziniert mich als Psychologin natürlich besonders. Im 1. Korinther 7, 23 steht, du wurdest zu einem hohen Preis erkauft. Daher mach dich nicht wieder von Menschen abhängig. Mach dich nicht wieder von Menschen abhängig. Also die Unabhängigkeit vom Urteil von anderen, das hat Freiheitspotenzial. Selbstliebe, Matthäus 22, 39, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Selbstannahme, und das kommt ja da auch bei der Nächstenliebe. An der Liebe, die ihr zueinander habt, werden alle Menschen erkennen, dass ihr zu mir gehört. Johannes 13, 35. Der letzte Punkt ist gleichzeitig fast ein bisschen wie eine Zusammenfassung von diesem Prozess. In der Wahrheit leben. Die Wahrheit wird euch frei machen, haben wir gehört im Johannes 8. Das heisst für mich einerseits authentisch sein, ehrlich sein in meinem Leben, aber es heisst für mich auch Gottes Wort und das, was Jesus uns vorgelebt hat, immer wieder dem nachzueifern und näher zu kommen. Ich habe das hier nochmal im Überblick, die verschiedenen Ingredienzien. Die grosse Frage ist halt einfach, wie können wir die Anleitung umsetzen in unserem Leben? Was hilft uns in diesem Lernprozess? Und die Antwort, der Schluss, den ich persönlich gefunden habe, ist relativ unspektakulär und mässig attraktiv. Es heisst, Täter vom Wort sein, ich glaube, das ist ein Begriff, den Luther geprägt hat, Täter des Wortes. Es heisst, praktizieren, unterwegs sein mit dem Evangelium. Und der zweite Punkt ist mir ganz wichtig, Vertrauen. Je mehr das Vertrauen wächst, desto weniger komisch, paradox ist die Freiheit, die Jesus uns hier verspricht. Weil wenn wir an einen grosszügigen, liebevollen Gott glauben, der es gut mit uns meint, dann können wir es wagen, uns auf das Experiment einzulassen. Ich habe dazu noch eine weitere Stelle. Ich weiss, ich habe viele Stellen, aber ich habe es wahnsinnig spannend gefunden, was die Bibel hergibt, einmal mehr. Ich habe noch mal eine Stelle gefunden, wo das Täter des Wortes sehr schön beschreibt und erklärt. Das ist im Jakobusbrief zu finden, 1. Kapitel, die Verse 22 bis 25. Täter des Wortes. Aber es reicht nicht, die Botschaft Gottes nur zu hören. Ihr müsst auch danach handeln. Sonst betrügt ihr euch nur selbst. Denn wer nur zuhört und nicht danach handelt, ist wie ein Mensch, der sich im Spiegel betrachtet. Er sieht sich, geht weg, und schon hat er vergessen, wie er aussah. Anders der Mensch, der tief und anhaltend in das vollkommene Gesetz Gottes blickt, das Gesetz, das uns frei macht. Er hört nicht nur hin, um es gleich wieder zu vergessen, sondern er handelt danach. Freuen darf sich, wer das wirklich tut. Und das Wort im Text, freuen darf sich, ist das gleiche Wort, wie in den Seligpreisungen vorkommt. Man könnte also auch sagen, selig, der das wirklich tut, oder gesegnet ist, der das wirklich tut. Das ist Teil von dem Geheimnis, Täter des Wortes sein. Praktizieren, üben. Warum kann das so wichtig sein? Im Tun, und mir ist es wichtig zu sagen, es soll ein freiwilliges Tun sein. Es geht nicht darum, Druck aufzusetzen. Es geht eben nicht darum, uns zu knechten von irgendwelchen Erwartungen oder Ansprüchen, sondern in dem freiwilligen Tun, vielleicht auch in dem neugierigen Tun, kommen wir Jesus näher. Er sagt, alles, was ihr mir am geringsten, am nächsten gemacht habt, habt ihr mir da. Wir kommen Jesus näher, werden ihm ähnlicher, wenn wir das üben. Und in dem Tun, das ist vorhin auch in dieser Korintherstelle mir nochmal entgegengekommen, passiert etwas. Da erfassen wir etwas von dem Sinn und von der Kraft von dem Evangelium. Es ist wie eine Rückkopplung. Das ist nicht einfach in eine Richtung, sondern das ist ein Austausch, der da passiert. Und in dem Tun innen kann Gott auch unseren Charakter formen, uns schaffen. Der nächste Punkt ist fast mein wichtigster. Im Tun wachsen wir in dieser Identität. In dem, was es eigentlich heisst, Kind von Gott sein. Das ist das Bild im Jakobus mit dem Spiegel. Wir schauen uns im Spiegel an, wir sehen uns, wir nehmen uns wahr, wir urteilen auch über uns, je nachdem. Und in dieser Stelle heisst es, wenn wir das Evangelium leben, wenn wir mit Gott noch unterwegs sind, dann erkennen wir uns besser. Wir kommen uns näher und dieser Identität, wie Gott uns letztlich sieht. Und wenn es heisst, freuen darf sich, bedeutet das auch, dass Gott unsere Bereitschaft, hier unterwegs zu sein, dass er das segnet, honoriert. Unsere Freiheit wächst, wenn wir Gott eben nicht einfach als ein Anhängsel anschauen, sondern uns an Gott so richtig dranhängen. Das ist übrigens nochmal die Stelle vom Anfang. Ihr seid erst dann wirklich meine Jünger, wenn ihr an dem festhaltet, oder wir können sagen, das tut, was ich euch gesagt habe. Dann werdet ihr die Wahrheit erfahren und diese Wahrheit wird euch frei machen. Festhalten, tun, erfahren und dann frei werden. Ich komme zum Fazit von meinen Ausführungen. Wir schaffen es nicht, uns selber zu befreien. Es gibt ja auch den Ausdruck, dass wir sagen, dich selber nimmst du immer mit. Wir können nicht von uns selber flüchten, wir können uns nicht selber befreien. Und genau aus diesem Grund ist die Annahme, die Vergebung, das Erlösungswerk von Jesus so ein Befreiungsschlag für uns alle. Gleichzeitig ist das Ganze auch ein bisschen paradox. Das Evangelium strapaziert immer wieder ein bisschen unsere Logik, genauso wie Jesus zu seiner Zeit das Volk strapaziert hat mit seiner Art und seinen Ansichten. Freiheit ist ein Befreiungsschlag, den Jesus für uns tut, aber es ist auch eine Aufgabe, ein lebenslanger Prozess, wo wir dürfen wachsen in der Freiheit und uns üben, auch in diesen Zutaten der Freiheit. Und im Tun, im Gehorsam Gott gegenüber, wachsen offensichtlich paradoxerweise Identität und Freiheit. Wenn ich nochmal, jetzt muss ich schauen, genau, also im Evangelium, wenn wir dort dran sind und dem vertrauen, dann offenbart sich das Evangelium eben auch. Und wenn ich nochmal zurückkomme auf das, was ich am Anfang gesagt habe, wo ich mich selber unfrei fühle, das war nicht so, dass während diesen Vorbereitungen bei mir etwas fundamental geändert hat. Aber was ich glaube, verstanden habe, ist, dass Freiheit aus biblischer Sicht eben nicht in erster Linie Stärke, Perfektion oder Unabhängigkeit von mir selber als Individuum bedeutet, sondern dass es eben primär um die freiwillige Hingabe an den liebenden Vater geht. Ein befreundeter Theologe hat mir etwas gesagt, und ich fand, das passt als Schlusswort von meiner Predigt. Lebe als Sohn, lebe als Tochter und nicht als Knecht. Tue nichts aus Zwang oder Verpflichtung oder Furcht, sondern in fröhlicher Arbeitsgemeinschaft mit dem Vater, der seinen Sohn, seine Tochter zu seiner Arbeit mitnimmt. Nach dem wunderbaren Motto von Jesus selbst: Ich tue nichts, was ich nicht meinen Vater habe tun sehen. Ich würde es gerne noch runterbrechen auf den Alltag und euch eine Aufgabe mitgeben für die nächste Woche. Ich kann das machen, weil ihr mit Sicherheit alle einen Spiegel daheim habt. Ich möchte euch einfach ermutigen, an die Stelle vom Jakobus, nochmal zurückzudenken und vielleicht in diesem Moment, wo ihr in den Spiegel schaut, euch zurückzuerinnern an die Worte und euch vor allem immer wieder auch neu bewusst werden, was Freiheit aus biblischer Sicht meint und vor allem, was es heisst, Kind von Gott sein. Amen.